Hallo, herzlich willkommen zu Wien in Altenheim. Ich freue mich, Sie zu sehen. Und es freut mich sehr, dass Sie alle weiter so diszipliniert Ihre FFP2-Masken tragen. Danke dafür. Es gibt Grund zu der Annahme, dass es ab nächster Woche vielleicht nicht mehr nötig sein wird. Oder jedenfalls nicht mehr die ganze Zeit. Das Rektorat hat angekündigt, dass es nach Pfingsten möglicherweise Veränderungen gibt bei den Corona-Maßnahmen. Ich halte die Augen offen und die Ohren. Und sobald da irgendwas Verlässliches kommt, stelle ich eine Ankündigung und es wird euch wieder mit zu Bescheid wissen. Dann ist vielleicht ab nächster Woche alles noch ein bisschen entspannter. Für Sie jedenfalls. Erinnern wir uns mal, wo wir waren. Wir haben den Begriff der Bilinearform bzw. der Sis-Bilinearform kennengelernt und damit verknüpft ist eine Abbildung Sigma. Sigma ist ein Automorphismus des Körpers, über den sich alles abspielt. Wir haben ja so wie immer einen Körper und dann einen Vektorraum V, der über den Körper definiert ist. Und Sigma ist ein Automorphismus des Körpers, der manchmal da ist und manchmal halt nicht, das merken wir dann. Automorphismus zu sein heißt einfach, dass es eine bijektive Abbildung des Körpers in sich selbst ist, die gleichzeitig die Körperstruktur respektiert. Sprich, sie ist mit den beiden Verknüpfungen im Körper, Plus und Mal, verträglich. Also, das kennen wir alles, Homomorphie-Eigenschaft, gleichzeitig bijektiv, das Prinzip ist uns nicht neu, nur dass wir es jetzt halt immer bei Vektorräumen hatten und es ist neu für uns, dass das plötzlich beim Körper K noch spielt. Daran muss man sich vielleicht erstmal gewöhnen. Und ich möchte nochmal kurz wiederholen, worum es da geht, also was für Rechenregeln erfüllt sein müssen, damit wir von einer Sigma-Bilinearform sprechen. Die erste Eigenschaft, BLF1, bezieht sich auf die Addition im Vektorraum V und sagt einfach, dass das Ausrechnen eines Formwerts sich mit der Addition im Vektorraum verträgt, und zwar egal, ob man vorne oder hinten eine Summe stehen hat. Bei so einer Sigma-Bilinearform F hat man ja immer zwei Vektoren, die man da reinsteckt, einen vorne, einen hinten. Es ist auch nicht egal im Allgemeinen, welcher wo steht. Und hier sehen wir jetzt eine Verträglichkeit mit der Addition und die ist vorne und hinten gleich. Bei BLF 2 sehen wir eine Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation im Vektorraum und da spielt plötzlich eine Rolle, ob der Eintrag vorne oder hinten steht. Denn bei der Skalarmultiplikation vorne, beim ersten Eintrag, da dürfen wir den Skalar einfach rausziehen und da passiert dann nichts. Das sieht also aus wie die ganz normale Homomorphie-Eigenschaft, die wir kennen. Bei der zweiten Komponente, da müssen wir beachten, dass wenn wir den Skalar rausziehen wollen, wir das dürfen, allerdings müssen wir ihn dann mit dem Körperautomorphismus Sigma abbilden. Und das, was da rauskommt, das wird dann mit dem Formwert multipliziert. Da sehen wir also zum ersten Mal einen Unterschied zwischen vorne und hinten. Und das wird uns jetzt begleiten. Ich möchte also darauf hinweisen, dass wenn wir ausrechnen, F von V, W, wobei V und W-Vektoren aus dem Vektorraum V sind, dass dann nicht egal ist, ob da V und W in dieser Reihenfolge stehen oder W, V in der anderen Reihenfolge. Da müssen wir darauf achten, dass wir das beachten. Ab und zu gibt es mal Abbildungsvorschriften, bei denen man sieht, es ist egal, aber im Allgemeinen nicht. Und dann sind wir auch schon bei Beispielen. Da steht noch irgend so ein Satz, ja genau, für die Addition haben wir Verträglichkeit in beiden Komponenten, für die Skalarmultiplikation haben wir das vorne, hinten müssen wir das Sigma beachten. Dann sagen wir in dem Fall, wo Sigma einfach die identische Abbildung auf K ist, wo es also überhaupt nichts tut, dann sagen wir einfach Bilinearform, wir lassen Sigma weg. Und umgekehrt heißt das, wenn ich anschreibe, sei F eine Bilinearform und da kein Sigma rumläuft, dann dürfen Sie wissen, dass dieses Sigma, die identische Abbildung auf K ist, also keine Rolle spielt und deswegen auch nicht weiter erwähnt wird. Okay? Wenn ich will, dass Sie mitdenken, dass Sigma da ist, dann schreibe ich es auch wirklich mit dazu. Wenn es da nicht steht, dürfen wir vergessen, dass es da ist. In Beispiel F2 habe ich einiges aufgeschrieben. Ich werde ein bisschen was an der Tafel ergänzen. Da fangen wir an mit dem sogenannten Standard-Skalarprodukt, diesmal auf R3. Wir arbeiten also über den Körper der reellen Zahlen. Der Vektorraum ist R3 und hier kommt jetzt was total Standardmäßiges. Wir nehmen nämlich einfach zwei Vektoren, stecken sie in die Form F und was hinten rauskommt, ist die Summe über die Produkte der Einträge. Und zwar jeweils erster Eintrag kombiniert, zweiter Eintrag kombiniert, dritter Eintrag. Wer hat das in der Schule schon gesehen? Bei mir damals kam es dran, so ziemlich gegen Ende, das hieß lineare Algebra und analytische Geometrie in vektorieller Darstellung oder irgend sowas. Und da haben wir so mit Kram umgerechnet und dann ging es später auch um geometrische Darstellung und dass halt irgendwas senkrecht auf irgendwas steht und so, ne? Genau. Kommt manche von Ihnen auch bekannt vor. Deswegen gibt es jetzt auch manchmal Übungsaufgaben, wo es darum geht, das geometrisch zu interpretieren und sich zu überlegen, wie sieht das aus, wenn man sich das grafisch vorstellt. Aufpassen müssen wir nur an einer Stelle, das sage ich jetzt einmal, weil es in den Übungsaufgaben bestimmt Thema sein wird. Bei mir in der Schule waren Vektoren Pfeile, bei Ihnen vielleicht auch. Hier halt nicht. Vektoren sind Elemente eines Vektorraums. Das heißt, wenn ich den Vektor, meinetwegen 1, 0, 0, betrachte, ist es für mich nicht der Pfeil vom Ursprung dahin, sondern es ist der Punkt. Und das heißt, dass wenn Sie über die Strecke zum Beispiel sprechen wollen, von 0, 0, 0 dahin, dass Sie dann auch über diese Strecke sprechen müssen und sich vielleicht dafür dann Bezeichnungen überlegen müssen und dass Sie nicht einfach von dem Vektor ausgehen sollten als Pfeil. Sie dürfen machen, was Sie wollen, aber wenn wir das bewerten, dann bewerten wir das entlang dessen, wie die Notation hier in der Vorlesung ist und wie wir hier über die Gegenstände sprechen. Aber nur damit Sie wissen, wir haben da einen gemeinsamen Erfahrungsschatz. Bei mir in der Schule waren das auch Pfeile und da habe ich auch manche dieser Konzepte schon gesehen, aber ein bisschen anders. Insbesondere haben wir in der Schule natürlich nicht Situationen gehabt, wo das irgendein Körper war und wo da so ein Automorphismus rumliegt oder so, sondern es war immer alles, es waren halt die reellen Zahlen und man hat sich alles immer sehr bildlich vorgestellt. Hoffentlich erkennen Sie ein bisschen was davon aber wieder in den Beispielen. Das Standard-Skalarprodukt kann man nicht nur für R hoch 3 über R so definieren, indem man halt die Komponenten durchgeht und multipliziert und am Ende alles aufsummiert, sondern man kann das erstens für jeden Körper K machen und zweitens auch für nicht nur für K hoch 3, sondern für K hoch N, für jedes N aus der natürlichen Zahl. Das heißt, das ist eine ganz natürliche Konstruktion, die Sie immer auf K hoch N haben, egal was der Körper K ist und egal was die natürliche Zahl N ist. Für den Spezialfall R hoch 3 möchte ich aber Beispiele mit Ihnen durchrechnen, bevor wir weitergehen. Wir können ja mal... mit zwei Standardbasisvektoren macht. Also zum Beispiel 1, 0 und 0, 1, 0. So. Dann gucken wir in die Abbildungsvorschrift. Interessant ist ja, dass bei dieser Abbildungsvorschrift es so aussieht, als sei egal, was vorne und was hinten steht. Denn wir bilden da Produkte. Das Ausrechnen von Produkten innerhalb von R ist von der Reihenfolge der Faktoren unabhängig. Das heißt, das ist immer egal, was zuerst kommt. Und das heißt, dass man da sehen kann, dass diesmal bei dem Skalarprodukt tatsächlich egal ist, welcher Vektor vorne und welcher hinten steht. Das ist aber hier was Besonderes. Erstens liegt es an der Konstruktion, was da gerechnet wird, und zweitens daran, dass es ja kein Sigma gibt, was darum läuft. Also das bitte beachten. Heißt also, wenn wir das jetzt ausrechnen, haben wir gleichzeitig ausgerechnet, was rauskommt, wenn wir die Einträge tauschen. Was kommt raus? Erster Eintrag mal erster, also 1 mal 0, plus zweiter Eintrag mal zweiter, also 0 mal 1, plus dritter Eintrag mal dritter, also 0 mal 0, insgesamt kommt 0 raus. Vorgriff auf später. Vorsicht, bitte nicht leichtfertig mit diesen Begriffen umgehen, aber Vorgriff auf später. Wenn das so ist, dass da 0 rauskommt, und zwar auch egal, wie rum man das hier ausrechnet, dann werden wir später sagen, dass die Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Und das kann man sich dann auch bildlich vorstellen, indem man nicht an die Punkte denkt, sondern wirklich an die Strecken vom Ursprung dahin. Und die stehen dann senkrecht aufeinander in dem Sinne, dass es da so 90 Grad gibt. Also Vorsicht, das passt zu der Anschauung, die wir haben, aber man muss eben mit den Wörtern aufpassen, weil bei uns die Vektoren die Punkte sind und nicht irgendwelche Pfeile. Okay, ich habe schon gesagt, es ist egal, aus welcher Reihenfolge man das macht. Dann können wir jetzt nochmal was anderes ausrechnen. Standardbasisvektoren liefern nämlich besonders viel Spannendes. Wir können ja mal sowas machen wie f von 1, 0, 1 und, keine Ahnung, minus 1, 1, 0 oder so. Also was das ein bisschen spannender ist, gleiches Prinzip. 1 mal minus 1 ist minus 1, 0 mal 1 ist 0, 1 mal 0 ist auch 0. Minus 1. Was das bedeutet, was da rauskommt, anschaulich, ist ein anderes Thema. Erstmal möchte ich nur Ihre Anschauung aktivieren an dieser einen Stelle, wo nämlich 0 rauskommt und wir dann später sagen werden, dass die Vektoren senkrecht aufeinander stehen. So, was noch? Ja, wir können jetzt eigentlich das nächste Beispiel angucken. Es sei denn, Sie haben dazu jetzt speziell noch Fragen zu diesem Standard-Skalarprodukt mit dieser einfachen Rechenvorschrift, bei der wir sehen, die Reihenfolge der Vektoren ist egal, einfach auszurechnen. Und wir verknüpfen das später immer wieder mit der Anschauung. Okay, dann machen wir nochmal das gleiche über C. fast die gleiche Konstruktion. Es wird ein bisschen interessanter, weil wir diesmal einen Automorphismus mit reinbringen, und zwar den einzigen Automorphismus von C, den wir kennen, der nicht langweilig ist, die komplexe Konjugation. Wenn Sie jetzt bei diesen Beispielen und generell im Laufe des Kapitels merken, dass Ihnen da beim Thema Körperautomorphismen, vielleicht auch speziell komplexe Konjugation, noch irgendwie Infos fehlt oder Sie irgendwas vergessen haben, dann sagen Sie schon Glück und dann mache ich dazu nochmal eine Podcast. Denn es ist wichtig, dieses Sigma mitzudenken und dann im Zweifel auch schnell damit rechnen zu können. Und ich kann verstehen, wenn das jetzt nicht sofort so funktioniert, einfach weil das Thema bisher in der Vorlesung nicht so doll vorkam. Wenn wir jetzt von R zu C wechseln, also C mit 3 anschauen, sodass wir also jetzt 3 Tupel haben, wo die Einträge komplexe Zahlen sind, dann, und wenn wir Sigma benutzen, komplexe Konjugation, dann sieht das Standardskalarprodukt, was wieder genauso heißt, folgendermaßen aus. Wir multiplizieren auch wieder den ersten mit dem ersten Eintrag, den zweiten mit dem zweiten und so weiter, aber beim zweiten Vektor werden die Einträge, bevor wir multiplizieren, noch mit Sigma abgebildet. Das heißt, da verändert sich jetzt plötzlich was und jetzt spielt auch eine Rolle, welcher Vektor vorne steht und welcher hinten. Denn der vorne steht, ist ja der, bei dem nichts passiert mit den Einträgen, und der hinten steht, ist der, wo das Sigma noch kommt. Da ist also plötzlich nicht mehr egal. Und auch da möchte ich ein Beispiel rechnen. Oder das, was wir so gelernt haben in der Schule, sagt uns dann immer, ja, die Achsen sollen senkrecht aufeinander stehen. so und dann zeichnen wir und dann ist alles irgendwie anschaulich. Und hier, wenn ich hier so gucke, haben wir auch viele rechte Winkel, so, das passt irgendwie dazu. Dass das nicht so sein muss, also dass man diese Achsen auch anders malen könnte und was für Vor- und Nachteile das hat, das ist unter anderem das, was anschaulich hinter manchen dieser Konzepte steht, die wir jetzt besprechen. Das macht man sich häufig nicht so klar, aber es ist ja nicht in der Natur so gegeben, dass man Achsen so zeichnet mit rechten Winkeln, oder? Könnte man anders machen. Bäume sind ja auch nicht immer, wachsen ja auch nicht immer ganz gerade nach oben, die wachsen ja auch manchmal ein bisschen schief. Es lohnt sich also, das zu hinterfragen, was machen wir da eigentlich und warum? Und die Sprache der Skalarprodukte und das, was da geometrisch dranhängt, hilft uns manches davon erstmal zu greifen und mathematisch zu beschreiben. Wir werden unter anderem deswegen dann später auch noch andere Beispiele sehen für solche Formen, die zum Beispiel aus der Analysis motiviert sind. Da kommt nachher so ein bisschen Kram, da werden wir für kurze Zeit das Gefühl haben, wir sind in der falschen Folie, sondern machen in Wirklichkeit Analysis. Das könnte sein. Und es wird eine interessante Erfahrung, aber es passt an der Stelle so natürlich zusammen. Also die Sprache der Vektorräume, der Skalarprodukte und so weiter mit einigen Konzepten aus der Analysis, das berührt sich da einfach. So, ich freue mich auch jedes Mal, wenn diese Stelle kommt. Das ist sehr natürlich. Und genauso ist es sehr natürlich an einigen Stellen, sich nach einer geometrischen Anschauung zu fragen. Das merken wir dann. Manchmal machen wir das hier zusammen, manchmal machen wir das in den Übungen. Und das nächste, was ich mit Ihnen besprechen möchte, ist, so wie ja vorher auch schon bei vektoralen Homomorphismen, wie kann man denn jetzt das, was so ein Skalarprodukt tut oder so eine Sigma-Binärform, wie kann man das eigentlich möglichst kompakt beschreiben? Das eine ist ja so eine Abbildungsvorschrift und dann wirft Ihnen jemand Vektoren zu und Sie rechnen irgendwas aus, aber kriegen Sie dadurch eigentlich ein Gefühl dafür, was diese Form macht? Vielleicht nicht. Wie viele Bilder müssten Sie ausrechnen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Form macht? Finde ich nicht so klar. Aber die Rechenregeln, die wir haben, BLF1 und BLF2, die legen ja irgendwie nahe, dass man auch hier wieder über Linearkombinationen daran kommt, dass man also vielleicht nicht alles ausrechnen muss. Vielleicht reicht es ja sogar, wenn man weiß, was mit einer festen Basis passiert. Das würde bedeuten, dass wir dann ähnlich wie bei Homomorphismen eine Verknüpfung herstellen könnten zur Sprache mit Matrizen, zur Theorie der Matrizen und allem, was damit zu tun hat. Das ist der nächste Schritt. Das haben wir also alles so ähnlich schon mal gesehen für Vektorraumhomomorphismen und jetzt vollziehen wir ähnliche Gedanken nach für Bilinearformen. Und damit kommen wir zur Gramschen Matrix. Wir haben das, was wir immer haben, Körper, Vektorraum, bla bla bla. Und jetzt nehme ich mir, das nenne ich später, Behut ist die geordnete Basis B1 bis Bn des Vektorraums V, der also Dimension n über k haben soll. Und für diese Basis Behut möchte ich jetzt etwas definieren, was sich zu unserer Bilinearform so verhält, wie sich Abbildungsmatrizen zu Vektorraumhomomorphismen verhalten. In dem Sinne, dass da einfach die ganze Information ziemlich kompakt drinsteht. Und wenn wir richtig Glück haben, dann kann man sogar später an so einer Matrix ganz viel ablesen über die Form, ohne dass man die ganze Zeit mit der Form selber rumrechnen muss. Das war ja bei Abbildung sehr praktisch. So, mal gucken, ob das hier auch klappt. Die Idee ist jetzt also, dass wir uns die Basisvektoren hernehmen und dass wir dann für jede mögliche Kombination von Basisvektoren miteinander den Formwert ausrechnen. Und dann gibt es Regeln, wie in welcher Reihenfolge das in die Matrix geschrieben wird, so ähnlich wie wir Regeln hatten bei Abbildungsmatrizen. Und so entsteht die Gramsche Matrix. Gucken wir uns das also einmal an. Sigma ist der Automorphismus von K, F soll eine Sigma-Bilinearform sein und dann sind die Einträge der Gramschen Matrix so definiert, dass der Eintrag an der Stelle IJ, also I die Zeile über die Spalte, so entsteht, dass man den Iten und den J-Basisvektor in die Form einsetzt, in dieser Reihenfolge, erst der Ite, dann der J, den Formwert ausrechnet und das dann an die Stelle in die Matrix schreibt. Wir üben das gleich in einem Beispiel. Notation steht auch schon da. Da man hier immer die gleiche Basis benutzt für das, was vorne und hinten steht, brauchen wir bei der Gramschen Matrix auch nur eine Referenzbasis, die da steht. Ansonsten soll die Notation absichtlich an das erinnern, was wir bei Abbildungsmatrizen machen. Haben Sie Fragen dazu, bevor wir jetzt ein Beispiel angucken? Was möchten Sie vorher fragen?
Bei der Abbildungsvorschrift von F lassen wir das V-Kreuz V jetzt immer weg, sozusagen. Ich habe immer V hin als Abkürzung oder wieso?
Manchmal ist es auch vielleicht ein Tippfehler. Muss mal gucken. An einigen Stellen steht es nämlich richtig. Ja, vielen Dank für den Hinweis. F geht immer vom V-Kreuz V. Wenn das mal irgendwo falsch steht, also entweder habe ich dann vorher definiert, dass der Vektorraum anders heißt oder so, oder es ist dann vergessen. Danke. sehr guter Hinweis. Da gucke ich, ich schreibe mir das hier mal rein, denn ich habe doch gerade noch einen anderen Tippfehler gesehen. Was war denn das? Ach genau, das B1 ist in Wirklichkeit ein BN am Ende des Tupels. Das schreibe ich mir auch gleich da rein. Und vielen Dank für die Frage. F geht von V Kreuz V nach K. Denn wir setzen ja immer zwei Vektoren ein. Und ich schaue nachher mal, ob ich noch mehr finde. Kann ja sein, dass das was ist, was sich Copy- und Paste-mäßig auch wiederholt hat in einigen anderen Definitionen oder Sätzen. Da schaue ich aber nach. Danke. Rechnen wir doch mal solche Gramm'schen Matrizen aus. Vielleicht, genau, mache ich da einfach weiter. Und wir rechnen mal für so ein Standard-Skalarprodukt, weil das da so schön einfach ist, Gramm'sche Matrizen aus. Genau wie bei Ablösematrizen haben wir das Phänomen, dass die Wahl der Basis ziemlich stark mitentscheidet, wie so eine Matrix dann aussieht. Also wie übersichtlich die ist und wie schnell man da Informationen rauslesen kann. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder R3 und F soll Standardskalarprodukt sein. Bilinearform auf V oder so, dann ist damit gemeint, so wie es vorhin nochmal korrekt hier wiederholt wurde, Abbildung von V Kreuz V in den Körper hinein. Das heißt, ich sage dann nicht, das ist eine Abbildung auf V Kreuz V, sondern ich sage auf V. Das ist Absicht, das ist dann wirklich so. Okay, nehmen wir die Standardbasis, B-Hut. Wir nehmen also den ersten Standardbasisvektor 1, 0, 0 und oben links kommt der dann in die Form f mit sich selbst. Also f von 1, 0, 0, 1, 0, 0. Wir denken an die Abbildungsvorschrift. Wir kombinieren immer den Eintrag an der entsprechenden Stelle vorne und hinten, multiplizieren und summieren es auf. Tatsächlich kann ich das ja einfach jetzt nochmal zeigen, während wir dann rechnen. Dann können Sie es nämlich direkt nachvollziehen. Also wenn wir da jetzt 1, 0, 0 und 1, 0, 0 stehen haben an der Stelle, dann multiplizieren wir ganz vorne 1 mit sich selbst und danach haben wir lauter 0. Das heißt, was auskommt, ist eine 1 und die kommt dann nach oben links hin. Was passiert, wenn man zwei verschiedene Standardbasisvektoren hat? Wir haben da oben ja ein Beispiel stehen. Und Sie sehen, dass dadurch, dass da immer nur eine 1 steht und sonst lauter 0, da immer 0 rauskommen, sobald die 1 an verschiedenen Stellen sind. Das heißt, immer dann, wenn ich zwei verschiedene Standardbasisvektoren nehme, kommt automatisch bei dieser Form 0 raus. Sodass ich also jetzt an ziemlich viele Stellen der Matrix schon eine 0 schreiben kann. Und noch ein Hinweis. Wenn Sie sehen, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt, dann reicht es, ein paar Werte in der Matrix auszurechnen und dann wissen Sie, dass die Gramm'sche Matrix symmetrisch ist. So heißt das, wenn die gleiche ihrer transformierten ist. Und das heißt, dass Sie gar nicht alle Kombinationen machen müssen. Aber Vorsicht, das geht nur, wenn wirklich egal ist, welcher Vektor vorne und welcher hinten steht. Jetzt haben wir noch diese beiden Einträge hier. Also zweiter Standardbasisvektor mit sich selber und dritter. Und da passiert das, was wir vorhin schon gesehen haben, nämlich, dass die 1 an der gleichen Stelle steht, vorne und hinten, und deswegen einmal der Eintrag 1 zustande kommt und sonst immer 0. Da haben wir jetzt also die Einheitsmatrix. Schön und übersichtlich. Nehmen wir mal eine andere Basis. Das soll jetzt die Basis sein aus dem Vektor 1, 1, 0, 1, minus 1, 1 und 0, 1, 1. Ist da wenigstens einer da oben dabei? Nö, schade. Na gut. Und wir nutzen aber jetzt aus, dass wir nur eine Hälfte der Matrix, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir brauchen die Diagonale und dann oben oder unten. Und dann spiegeln wir einfach nochmal alles, weil die Form so ist, dass es richtig ist. Okay. Der mit sich selber. Einmal 1 plus einmal 1 plus 0, also kommt insgesamt 2. Diagonale. Der mit sich selber, einmal 1 plus minus 1 mal minus 1, also 1 plus 1 plus einmal 1 ergibt 3. Und hier hinten haben wir wieder 0 und dann einmal 1, also 2. Sehr schön. Jetzt kommen die, die so überkreuzt sind, also mache ich mal den ersten und zweiten. Einmal 1 plus einmal minus 1 ergibt 0 und dann haben wir noch 0 mal 1, also insgesamt 0. Und jetzt habe ich den ersten mit dem zweiten kombiniert in dieser Reihenfolge. Also es ist die erste Zeile und die zweite Spalte. Aber da wir gesehen haben, ist die Reihenfolge egal, das kann ich jetzt spiegeln und kann dann hier auch machen. Dann machen wir jetzt mal da oben weiter, also erster und dritter. Da haben wir einmal 0 plus einmal 1 plus 0 mal 1, also insgesamt eine 1. Ist noch alles richtig? Keine Beschwerden? Sehr gut, danke. Und dann fehlt jetzt noch hier zweite Zeile, dritte Spalte, also zweiter Vektor mit drittem Vektor in dieser Reihenfolge. Einmal 0 plus minus 1 mal 1 macht minus 1 plus einmal 1 macht minus 1 plus 1 macht 0. Ja, okay. Auch schön. So macht man das.
Wir haben doch gesagt, dass wenn die Senkrechte aufeinander geht, dann kann Lübe aufkommen. Wieso steht jetzt das bei 1?
Also sehen Sie, das ist das Problem mit der Anschauung. Wenn man sich vorstellt, was es heißt, senkrecht aufeinander zu stehen, ist das nicht immer das, was einem so ein Formwert sagt. Muss man aufpassen.
Macht jetzt mal
ein genau. Also man kann immer sich eine Zeichnung hernehmen und gucken, wenn das anschaulich sich gut umsetzen lässt, dann kann man schauen, was sind jetzt eigentlich die Strecken, über die ich da spreche und von denen ich denke, dass sie senkrecht aufeinander stehen sollten. Dann kann man schauen. Aber Vorsicht, das mit dem senkrecht aufeinanderstehen ist was, was von der Anschauung unterstützt werden kann, aber was eben auch in die Irre führen kann. Insbesondere deshalb, weil es Formen gibt, die so komisch sind, dass es nicht nur auf die Reihenfolge generell ankommt, sondern dass es sogar passieren kann, dass der Formwert für die eine Reihenfolge der beiden Vektoren 0 ergibt und für die andere nicht. Das heißt, je nachdem, aus welcher Richtung ich gucke, sieht das so aus, als ob sie senkrecht aufeinanderstehen oder eben nicht. Und das heißt, dass dann das Wort senkrecht aufeinanderstehen oder diese Formulierung da nicht wirklich angebracht ist. Das sollte man an der Stelle dann einfach nicht benutzen, weil die Anschauung einem sonst einen Streich spielt. Da liegen dann leider die Grenzen der Veranschaulichung. Das ist so. Danke, vielen Dank für die Frage. Gibt es denn noch andere Fragen zu diesem Beispiel? Haben Sie noch irgendwelche oder Anmerkungen? Was ist denn die nächste Frage, die man sich stellt, wenn man jetzt hier so schön dabei ist? Also neues Konzept, Reduzierung auf eine Basis. Ich hätte da sofort zwei Fragen. Vielleicht haben Sie die ja auch, oder eine davon, oder eine ganz andere. Okay, ich sage Ihnen halt die zwei Fragen, die meine algebraischen Kobolde mir zurufen an so einer Stelle. Die rufen sehr laut, ist das jetzt wirklich durch eine Basis festbestimmt? Also bestimmt die Gramsche Matrix jetzt wirklich alles, so wie bei Homomorphismen? Das ist die erste Frage. Oder sieht es nur nett aus? Und die zweite Frage, die mir zurufen ist, was ist, wenn ich die Basis wechseln will? Also schauen wir uns noch diese beiden Fragen mal an. Wenn meine Kobolde so laut rufen, hat das normalerweise einen Grund. Die Beispiele haben wir besprochen. Jetzt schaue ich mal, ob ich da noch was anderes stehen habe. Nö. Dann gucken wir doch jetzt mal das erste Dilemma an. Da wird eine Frage sofort aufgegriffen. Voraussetzungen sind wie immer, ja, Sigma ist unser Automorphismus von K und jetzt haben wir zwei Sigma-Bilinearformen auf V, die eine heißt F1, die andere heißt F2 und die sind so, dass wenn man sich jetzt eine geordnete Basis wie gut hernimmt, dass dann für diese feste Basis die Gramschen Matrizen gleich sind. Und dann behauptet unser Lemma, na dann sind die Formen auch. Und jetzt müssen wir uns erinnern, was es heißt, dass zwei solche Formen gleich sind. Das sind ja Abbildungen von V kreuz V nach V. Und die sind von V kreuz V nach K. Und die sind gleich genau dann, wenn sie das Gleiche tun. Wenn sie also jedes Paar von Vektoren gleich abbilden. Was wir hier also in Wirklichkeit sagen ist, wenn zwei Formen auf einer festen Basis das Gleiche tun in allen Kombinationen, dann tun sie auf den ganzen Vektor. Und das ist genau in Analogie zu dem, was wir bei Abbildungsmatrizen gesehen haben. Ich glaube, es war Satz 4.5. Also ist das doch bestimmt nicht so schwierig. Das ist eine Art von Argumentation, die wir schon können. Vektoren gleich abgebildet werden. Schreiben wir also einmal hin. Jetzt habe ich aber hier nur BJ stehen, das heißt, der Skalar davor ist plötzlich blöd gegangen. Das liegt daran, dass ich den nach abgebildet wie von F2, denn die grammischen Matrizen sind ja gleich und die Einträge darin sind ja nichts anderes als diese Formwerte. So dass ich jetzt also weiterschreiben kann. Ich schreibe mal Matrizen gleich nach Voraussetzung. Deswegen ist es dasselbe wie die Summe über Delta J pro Sigma mal F2 von B. Und jetzt kann ich alles rückwärts rechnen. Das schreibe ich nicht alles hin, sondern wir gehen kurz in Gedanken durch, was ich da mache. Jetzt habe ich hier F2 stehen. Jetzt gehe ich das alles durch und schreibe aber überall F2 hin. Das heißt, ich mache es wieder rückgängig, dass ich das ja da rausgezogen habe. Und ich mache es wieder rückgängig, dass ich die Summe auseinandergezogen habe. Und dann stehe ich auf einmal wieder hier vorne, aber mit F2. Vorsicht, das stimmt nicht ganz, aber es kann eine Eselsbrücke sein. Hier also nochmal formal. F heißt regulär, genau dann, wenn für jeden Vektor V aus V gilt. Wenn F von V, B für alle Vektoren gleich 0 ist, dann ist dieses V der Nullvektor. Vorsicht, die Reihenfolge spielt eine Rolle. Es könnte sein, dass ein Vektor, wenn er vorne steht, diese Eigenschaft hat, aber erstmal ist nicht klar, dass er die gleiche Eigenschaft hätte, wenn er hinten in der zweiten Komponente stehen würde. Das heißt, dass dieses Senkrechtstehen auch hier wieder mit Vorsicht zu genießen ist. Kann sein, dass die Form so ist, dass da unterschiedliche Sachen rauskommen, je nachdem, wo die Vektoren stehen. Es ist also wichtig, erstmal, dass wenn Sie mit der Definition von Regularität arbeiten, dass Sie dann darauf achten, wo der Vektor steht. Steht er vorne oder steht er hinten? Das wäre wahnsinnig nervig, wenn das so bliebe. Und das ist einer der Gründe, warum jetzt sofort ein Satz kommt, der sagt, nein, in Wirklichkeit muss man nicht darauf achten, ob das vorne oder hinten steht. Und gleichzeitig klärt der Satz, was das mit der Gramm'schen Matrix zu tun hat. Da kommt also jetzt ziemlich viel auf einmal. Wir zeigen das eins nach dem anderen ganz in Ruhe und da passieren auch keine großen Zaubertricks, sondern wir gehen zurück zu Dingen, die wir schon kennen. Also Matrizen, Rechnen mit Matrizen, Kriterien für Invertierbarkeit, Interpretation von Matrizen als Koeffizientenmatrix für ein lineares Gleichungssystem, Theorie der linearen Gleichungssysteme. All dieses Zeug kommt gleich wieder und wird uns dabei helfen, diesen Satz zu beweisen. Wir werden zeigen, dass unter den Voraussetzungen, die wir haben, eine Sigma-Bilinearform F regulär ist. Genau dann, wenn das, was bei der Definition von Regularität steht, quasi umgekehrt gilt. Wenn also bei jedem Vektor gilt, wenn der umgekehrt mit allen Formwerten 0 hat, dass er dann der Nullvektor ist. Und Eigenschaft C ist, dass man Regularität daran erkennen kann, dass die Gramsche Matrix zu F, und zwar egal für was für eine geordnete Basis, immer invertierbar ist. Deswegen meinte ich, das ist so eine Art Parallele jetzt zur Unterscheidung zwischen bijektiven und nicht-bijektiven Vektorraumhomomorphismen. Bijektivität kann man da ja auch erkennen, jedenfalls bei Endomorphismen oder bei Vektorräumen der gleichen Dimension, dass die Abbildungsmatrix invertierbar ist. Und hier gucken wir uns jetzt die Gramsche Matrix an. Okay, also nützliche Info über die Matrix und bei der Definition von Regularität ist egal, wo der Vektor steht. Das ist wirklich wertvoll, das wäre sonst nervig. Haben Sie Fragen, bevor wir da loslegen? Viel von dem, was wir später machen, bezieht sich nur noch auf reguläre Formen und die Standardbeispiele, die wir uns so angucken, die sind auch meistens regulär. Das ist das, was einem irgendwie so begegnet, deswegen ist regulär auch ein ganz gutes Wort. Die anderen Formen sind komisch. Die tun seltsame Dinge, die überhaupt nicht anschaulich sind. So, da brauche ich jetzt viel Tafelplatz. Ich fange mal da drüben an und wir gucken, wie das läuft. Denn wir haben jetzt ja drei Aussagen, von denen wir zeigen wollen, dass sie gleichwertig sind. Ja, Tafelplatz wechselt. Und ich male mal auf, wie wir das zeigen. Wir zeigen, aus A wird C, aus D folgt B, aus B folgt A. Ruht wieder eine Ordnung. dazu kriegt einen Namen. Ich kriege den Namen auch. So, von der wollen wir zeigen, dass die invertierbar ist, wenn f regulär ist. Und das ist das, was wir jetzt voraussetzen. Wir setzen voraus a, f ist regulär. Dann wollen wir das über diese Matrix zeigen. Und hier ist die Strategie. Denn es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten inzwischen für uns, zu zeigen, dass eine Matrix invertierbar ist. Man kann zeigen, dass sie einen Rang hat, man kann zeigen, dass die Abbildungsmatrix ist für einen Automorphismus eines Vektorraums der richtigen Größe zum Beispiel. Man kann zeigen, dass was noch? Man kann es diffus zeigen, indem man eine inverse Matrix dazu bastelt. Oder man kann zeigen, dass wenn man das homogene Gleichungssystem anguckt, x Stern a gleich 0 Vektor, dass es dann nur genau eine Lösung gibt, nämlich nur den 0 Vektor. Das ist auch ein Kriterium für Invertierbarkeit. Und das ist witzigerweise das, was hier ganz gut funktioniert, weil es nämlich einfach oder irgendwie naheliegend ist in diesem Kontext, die Einträge in dieser Gramm'schen Matrix als Koeffizienten eines linearen Gleichungssystems zu sehen. Das heißt, das ist vielleicht nicht das Erste, was einem so einfallen würde, aber wie wir gleich sehen werden, ist es irgendwie praktisch so zu argumentieren. Vielleicht habe ich das gesprochen. Dass da der Nullvektor rauskommt, heißt doch, immer weiter und ich schreibe jetzt noch die letzte Gleichung hin, wo ich diesen Sektor mit der letzten Spalte von A kombiniere. Das heißt, da oben als ersten Eintrag habe ich jetzt erste Zeile, letzte Spalte, sprich f von b1, bn.
Also V den Nullvektor, halten wir erstmal das fest.
Den Nullvektor kann ich mit einer Basis, egal ob geordnet oder nicht, aber nur auf eine Weise darstellen, nämlich nur so, dass alle Koeffizienten, die ich benutze, das Nullelement des Körpers. Jetzt müssen also diese Lambdas alle Null sein. Und wenn diese Lambdas alle Null sind, schauen wir nochmal, wo die herkommen. Die Lambdas waren die Einträge im Vektor U. Jetzt ist also U der Nullvektor. Was haben wir gezeigt? Wir haben angefangen mit dem Gleichungssystem x Stern a gleich Nullvektor. Wir haben eine Lösung für dieses Gleichungssystem hergenommen, die ist U. Dann haben wir geschickt mit der Form umgerechnet und haben herausgefunden, U ist der Nullvektor. Also ist die einzige Lösung für dieses homogene Gleichungssystem der Nullvektor. Und das wiederum ist gleichbedeutend damit, dass die Koeffizientenmatrix A invertierbar ist. Also ist unsere Gramsci-Matrix invertierbar. So, wir haben gezeigt, aus A14. Thank you. immer die Form der Null zu erzeugen. Das ist die Eigenschaft dieser Rektor, den ich jetzt gleich, also die dieser Rektor V haben soll. V soll jetzt so sein, dass wenn der in der zweiten Komponente steht, er durch jeden Vektor und Vektorraum in Form der Null ergibt. So.
Der besteht aus Lambda 1 bis Lambda n, aber jeweils mit einem Sigma dran.
kombiniert den als Zeilenvektor mit der dotten Spalte von A transponiert, da stehen nämlich genau diese Leute drin, und was rauskommt, ist 0. Oder anders gesagt, wenn ich den Vektor aus den Körperelementen Lambda 1 bis Lambda n Sigma bilde, dann ist ja eine Lösung für das Gleichungssystem x Stern A transponiert gleich 0 Vektor, wegen dieser Gleichung. Deswegen habe ich nochmal hingeschrieben, dass wenn man da jetzt quasi durch die j-te Zeile geht von der Gramschen Matrix, dass man dann bei der Transponierten, da hinten steht, durch die j-te Spalte geht. Und deswegen passt das. Deswegen passt dieses Zeile mal Spalte-Ding bei der Multiplikation von so einem Vektor mit einer Matrix. Der passt in die Richtung. Das bedeutet, dass der Vektor dann mal ein Sigma ist, nämlich Lambda n Sigma mit der Transponierten von A kombiniert, den Nullvektor ergibt. Oder anders gesagt, ist dieser Vektor ein Lösungsvektor für das Gleichungssystem x Stern at gleich a transponiert gleich 0, Kn. Und wir hatten aber ganz am Anfang festgehalten, dass nur der Nullvektor dieses Gleichungssystem löst, weil ja a t invertierbar ist. Also muss der Vektor hier vorne, der das löst, der Nullvektor sein. Das heißt, diese ganzen Lambda, I hoch Sigma sind jeweils 0. Und jetzt müssen wir gleich einmal kurz nachdenken, was das Sigma noch macht. Erstmal halten wir fest, was wir wissen. So. Der Nullvektor zu sein heißt, dass die ganzen Einträge die Null des Körpers sind. Was heißt es denn, dass Lambda 1 abgebildet mit Sigma das Nullelement des Körpers ist? Wir haben jetzt ein Körperelement, nämlich Lambda 1, das von einem Körperautomorphismus auf die Null des Körpers geworfen wird. Und wenn wir jetzt kurz nachdenken, was bei Körperautomorphismus alles drinsteckt, nämlich bijektiv und verträglich mit den Körperverknüpfungen, dann wird klar, dass das einzige Element, was da auf die Null des Körpers abgebildet werden kann, von so einer Abbildung, das Nullelement des Körpers selber ist. Wer möchte das jetzt nochmal weiter aufdröseln? Okay, mach ich. Konzentrieren wir uns mal kurz nur auf den Körper K mit der Verknüpfung plus. Da haben wir ja eine abelsche Gruppe und alle Körperelemente sind zu sehen. Anders als bei der Multiplikation, wo die Null ja nicht zu sehen ist. Also gucken wir uns K mit plus an. Ein Automorphismus von K verträgt sich mit plus, ist also insbesondere ein Gruppenhomomorphismus der Gruppe K mit plus in sich selber. Und er ist ja auch noch bijektiv. Und bei bijektiven Homomorphismen wissen wir doch immer, dass der Kern nur aus dem Nullelement besteht, also nur aus dem neutralen Element. Das heißt, wenn wir jetzt mal kurz vergessen, dass K ein Körper ist und Sigma ein Körperautomorphismus und uns nur darauf beschränken, dass K mit plus eine Gruppe ist und Sigma ein Automorphismus dieser Gruppe, also ein bijektiver Homomorphismus der Gruppe in sich selber, dann müssen wir jetzt uns nur noch fragen, welche Elemente gehen auf das neutrale Element dieser Gruppe? Was ist also ein Kern? Und der Kern besteht, weil der bijektiv ist, insbesondere injektiv, nur aus dem neutralen Element, also nur aus der Null des Körpers. Und deswegen führt die Aussage Lambda 1 zu Sigma gleich 0 dazu, dass Lambda 1 gleich 0 ist. Hat es geholfen? Ist es aufdröseln? Gut, es ist auf dem Video. Dann kann ich gut schlafen. Da K, da sieht man ein Körperautomorphismus. So einen halben Satz dazu schreiben zu dem, was ich gerade alles erzählt habe. Vielleicht ist das hilfreich. Da sieht man einen Körperautomorphismus von Aves und insbesondere ein bijektiver Gruppenhomomorphismus der Gruppe Thank you. betrachtet haben, als Linearkombinationen Lambda 1, B1 und so weiter. Und diese ganzen Lambda sind jetzt alle 0, also ist Pauli. Und das war Aussage B. Jetzt haben wir also vom Beweis schon mehr als die Hälfte geschafft, auch tatsächlich mehr als die Hälfte, weil wir jetzt alle Ideen gesehen haben und sich das nur noch ein bisschen wiederholt. Wir haben gezeigt, aus A von C, aus C von B. Jetzt jetzt fehlt noch die Richtung aus B von A und dabei benutzen wir wieder diese gleichen Systemideen, aber alles genau wie vorher. Das heißt, wir machen das jetzt. Manches macht das für dich, manches kürze ich ein bisschen ab, weil es eine Wiederholung von Argumenten von davor ist. Und insgesamt werden wir sehen, dass es so ist, als würden wir nochmal einen Umweg über Aussage C nehmen. Das merken wir dann gleich. Erstmal muss ich wischen. Achten, dass es mal das ist. Auch die Verknüpfung. Das ist das gleiche Prinzip wie bei Vektorraum. Okay? Nullabbildung ist normalerweise nicht invertierbar. Die Nullabbildung ist nur invertierbar, wenn die Struktur, die man sich anguckt, nur aus dem Nullelement besteht und wenn dann die Nullabbildung dasselbe ist wie die identische Abbildung. Ansonsten ist die Nullabbildung nicht invertierbar. Danke. Sei, deswegen kommt es dieser komische Vektor, deswegen diese kleine Vorrede. V, der Vektor, den ich kriege, wenn ich langpass mit Sigma hoch minus 1 Abbildung. Und dann kombiniert mit dem Basis.
Daraus noch Schlussfolgerung, dass A. Null davor ist. Sei das so. Und ich schreibe V als Binärkonvention mit der Basis für die U, die wir die ganze Zeit benutzen. Vielleicht brauchen wir eine andere Skalare, oder? Die heißt nämlich mal gleich. Sei V gleich μ1 mal b1 und zweitens μ1 mal bn. Dann schreibe ich einmal auf, was das heißt. Naja, wenn all diese Werte hier 0 sind, dann ja insbesondere mit den Basisvektoren. Also kann ich das wieder einsetzen und kriege dann wieder raus, indem ich mir die Matrix angucke, dass dann der Vektor, der aus μ1 bis μn besteht, eine Lösung ist für das gleiche System x Stern a gleich 0. Wahrscheinlich also wir jetzt hier oben, weil wir das genauso schon gemacht haben, dann ist μ1 bis μn, Stern a gleich 0. Also ist, weil ja dieses gleiche System nur eine Lösung hat, denn a ist ja invertierbar, und diese eine Lösung ist der Nullvektor. Jetzt muss also das der Nullvektor sein, die müssen alle Null, also V. Und das ist A. Und das geht jetzt schnell, aber nur deshalb, weil ich jetzt diese Zwischenschritte und diese Zwischenrechnung nicht hingeschrieben habe, sondern nur kurz erklärt. Und der Grund dafür ist, dass wir am Anfang des Beweises genau diese Argumentationen gesehen haben. Teilweise ganz genau und teilweise rückwärts argumentiert. Wir haben in Wirklichkeit die ganze Zeit hin und her gewechselt zwischen Gleichungen, die einfach die Matrix-Einträge benutzen und dann der Interpretation als, ja, was man halt ausrechnet, wenn man eine Lösung von Gleichungen ist. Dazwischen haben wir hin und her gewechselt und haben dann halt jeweils interpretiert, was das bedeutet. Und der Schlüssel war, dass bei quadratischen Koeffizientenmatrizen, die Invertierbarkeit gleichbedeutend damit ist, dass das gleiche System nur genau eine Lösung hat. Und wenn es ein homogenes System ist, dann ist eben diese eine Lösung der Nullvektor. Genau das haben wir die ganze Zeit ausgeschlachtet, so hin und her. Mehr war da an Ideen nicht drin. Wir haben massiv genutzt, dass man jeden Vektor mit unserer geordneten Basis darstellen kann. Und wir haben massiv die Linearform-Eigenschaften benutzt, in einer ähnlichen Weise, wie wir das vorher immer mit der Homomorphie-Eigenschaft gemacht haben. Mit diesen Parallelen werde ich sie jetzt noch mit beiden nerven. Ich denke aber auch, dass das eine gute Möglichkeit ist, um hier Schluss zu machen. Es sei denn, Sie haben jetzt noch direkt Fragen. Sehe ich nicht, ansonsten sagen Sie es schon lüb und dann machen wir uns dann das.